Deutschlandradio Kultur. Breitband. We Radio. Via Radio. Medien und digitale Kultur.
Mit Vera Linz am Mikrofon.
Der Terrorismus hat ein Gesicht und heute stellen wir es der Welt zur Schau.
Ich suche einen verdammten Hurensohn.
Der letzte diplomatische Versuch. Anderenfalls müssten Sie mit einem Großangriff rechnen.
Sehr richtig und Sie können jeden Augenblick angreifen.
Ein Ausschnitt aus dem Blogspiel Onkel Sam Teil 2, hochgeladen von Leolo. Sie erinnern sich, vor 14 Tagen gab es hier den ersten Teil von Onkel Sam. Mehr davon, also vom Teil 2, gibt es am Ende der Sendung Breitband, Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Vorher nehmen wir uns den Lokaljournalismus in Deutschland vor und fragen, welche Chance hat dieser im Internet als Online-Angebot?
Gerade im Netz sind die Dinge meist oder sehr oft nicht so, wie sie scheinen.
Ja, und dann reisen wir per Netz in die USA, wo in der nächsten Woche der Vorwahlkampf beginnt. Und gerade zu diesem Anlass ist es für uns besonders spannend zu fragen, wie die Blogger-Community Einfluss nimmt auf die Politik und die etablierten Medien. In Berlin trifft sich seit Donnerstag noch bis Sonntag der Chaos Computer Club, eine mehr oder weniger durchgeknallte, inzwischen aber durchaus renommierte Hackerinitiative zu seinem Jahrestreffen. Wir schauen, was da los ist in diesem Jahr und ob sich's lohnt, hinzugehen. Und wir stellen Ihnen den Comic D99 vor, ein islamischer Gegenentwurf zu X-Men, Superman und Spider-Man.
Breitband Topic.
Lokaljournalismus im Netz, das ist ein noch sehr zartes Pflänzchen, zumindest in Deutschland. Zwar stellen heute fast alle Lokalzeitungen ihre Inhalte auch online zur Verfügung, doch eine eigenständige Lokalausgabe, die nur im Internet erscheint, gibt es derzeit bei uns höchst selten. Zum Beispiel aber in Münster. Dort hat die Lokalredaktion der Münsterschen Zeitung aus der Not eine Tugend gemacht. Nachdem die gesamte Redaktion im Januar 2007 von ihrem Verleger gefeuert worden war, machten sich die Journalisten nun mit einem Online-Portal namens echomünster.de selbstständig. Die ersten Erfahrungen sind positiv. Allerdings steht das ganze Projekt wirtschaftlich auf wackligen Beinen. Noch werden alle Mitarbeiter durch die Agentur für Arbeit und eine Transfergesellschaft finanziert. Und so stellt sich die Frage umso mehr, warum ist der Lokaljournalismus ein Stiefkind im Netz? Ist das Internet etwa nicht profitabel genug? Michael Meyer ist der Frage nachgegangen, hat mit Experten und den Machern von echomünster.de gesprochen.
Der Reiz darin zu machen, was man will, der ist natürlich groß. Es gibt ja keine gültigen Regeln über das Schreiben im Internet. Es gibt schon gewisse Erfahrungswerte, die man sich auch durchaus aneignen sollte. Aber ansonsten ist die Freiheit, insbesondere bei der Themenauswahl und der Themengewichtung, natürlich groß.
Erzählt echomünster-Redakteur Stefan Klauser. echomünster.de ist erst seit 2 Monaten online, hat rund ein Dutzend Mitarbeiter und beschränkt sich auf die Berichterstattung über Ereignisse in und um Münster. Allerweltsmeldungen über die Eskapaden von Paris Hilton etc. wird man bei Echo Münster daher nicht finden. Eine höhere Schnelligkeit und ein direkterer Zugang zum Leser seien die wesentlichen Unterschiede zum Print-Lokaljournalismus, meint Stefan Klauser.
Ganz allgemein sehen wir uns im Unterschied zu Tageszeitungen und auch zu Tageszeitungen in Münster gerade nicht mehr in der Pflicht, Chronist des gesamten städtischen Geschehens zu sein. Also bei uns muss nicht jeder Taubenzüchter oder jeder Karnevalsverein vertreten sein. Aber wir bemühen uns schon, gesellschaftliche Realität wiederzuspiegeln. Das heißt, es gibt für uns auch keine Tabus.
Eine kritische Grundhaltung zu entwickeln, das ist im Lokaljournalismus nicht immer der Fall. Schließlich sieht man alle Interviewpartner wieder und ist auf sie angewiesen, stärker noch als in anderen Bereichen des Journalismus. Die Echomünster-Macher können nach 2 Monaten bereits Aussagen treffen, welche Themen im Netz hohe Klickraten verzeichnen und welche weniger hohe.
Es funktionieren gut Themen, die leichter, die bunter, die unterhaltsamer angelegt sind. Das kann die Reportage aus dem Allwetter-Zoo in Münster sein.
So Echomünster-Redakteur Wolfgang Halberscheid.
Wir merken, dass die politischen Themen, die für uns im Grunde genommen die meiste Recherchearbeit bedeuten, diejenigen Themenbereiche sind, die doch schwergängiger sind und die bei den Usern weniger Klicks hervorrufen.
echomünster.de ist das bislang einzige Online-Portal für Lokaljournalismus, das wirklich nur im Netz veröffentlicht wird. Zwar sind fast alle Lokal- und Regionalzeitungen auch im Internet verfügbar, jedoch sind viele Auftritte im Netz eher unoriginell. Man hat den Eindruck, viele Verlage fürchten, durch eine allzu aufwendige Internetpräsenz Leser zu verlieren. Das sei aber nicht der Hauptgrund, meint Michael Haller, Journalistikprofessor aus Leipzig.
Ich glaube, es ist eher die Einsicht, dass ein Netz im Lokalen wesentlich aufwendiger sein muss, als man das für den überregionalen Bereich und das dortige Informationsangebot sieht. Man kann für das Überregionale einfach sozusagen topaktuelle Nachrichten anbieten, wie sie von Agenturen produziert werden, wie man sie über andere Quellen bekommen kann. Im Lokalen indessen sind wesentlich aufwendiger zu erstellende Serviceangebote nötig, ja, die viel stärker in der Interaktivität zu veranschlagen sind.
Mit anderen Worten, wer Lokaljournalismus im Netz betreibt, muss den Nutzern auch die Möglichkeit geben, via Internet im nächsten Restaurant einen Tisch zu reservieren, im örtlichen Kino Karten zu bestellen etc. Bei derwesten.de geht das zum Teil schon heute. Derwesten.de ist das Online-Portal der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, das eine Reihe von Regional- und Lokalzeitungen unter einem Dach miteinander verbindet.
Ich glaube, da ist schon für sehr unterschiedliche Zielgruppen was dabei. Und ich denke, wir werden den ganz klassischen WAZ-Leser vielleicht ein bisschen irritieren, aber nicht völlig verschrecken. Der wird weiterhin seine Informationen, die er sucht, auch finden. Wir werden aber auch Leuten interessante Inhalte und interaktive Angebote bieten, die die WAZ vielleicht bislang eher so nicht unbedingt als das innovativste Medium wahrgenommen haben.
Sagte Katharina Borchert, die Online-Chefin des WAZ-Konzerns, noch einige Wochen vor dem Start von derwesten.de. Das Besondere an der Seite ist, dass man sich die Nachrichten auf seine Stadt zuschneiden lassen kann. Wer beispielsweise Meldungen aus Essen als allererstes lesen will, der kann die Seite so einstellen, dass diese zuerst erscheinen. Sogar einzelne Stadtteile sind anklickbar und ganz nebenbei wird die lokale Werbung für Kinos, Restaurants etc. geschaltet. Derwesten.de setzt auch stark auf die Community-Funktion. Leser können Bilder hochladen, sich untereinander austauschen, bloggen und so weiter. Echo Münster will Serviceleistungen dieser Art, auch die Vernetzung der Leser untereinander, bald anbieten. Das alles ist technisch aufwendig und muss kontinuierlich gepflegt werden. Für eine kleine Redaktion wie Echo Münster ist das schwierig. Von daher stellt sich die Frage, wie zukunftsträchtig ist Lokaljournalismus im Netz, wenn er keine Printzeitung im Hintergrund hat? Michael Haller.
Wenn man hier keine Crossover-Vernetzung hat zwischen Print und Online, das ist derzeit noch ausgesprochen schwierig, hier eine einerseits hinreichend große Reichweite, andererseits eben genügend Werbeeinnahmen zu generieren. Mit anderen Worten, man braucht eine sehr, sehr, sehr lange Durststrecke, die man da durchfinanzieren muss, eine hohe Investition. Und nun ist, sagen wir mal, der Raum Münster, das ist nicht ein riesiges Ballungszentrum, wo man eine genügend breite und in sich ausdifferenzierte Werbekundenlandschaft hätte, wie man es in einem Ballungsraum wie Frankfurt oder Köln oder Stuttgart oder Hamburg hätte.
Ein Beitrag von Michael Meyer. Im Studio bei mir ist jetzt Jan Steger vom Projekt Drehscheibe. Das ist ein Teil des Lokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Drehscheibe versteht sich als Fachmagazin für guten Lokaljournalismus. Die Macher werten rund 150 Zeitungen täglich aus, stellen Ideen von Lokalredakteuren vor, knüpfen ein Netzwerk und versuchen auf diese Weise die Entwicklung des Lokaljournalismus zu befördern. Hallo, Herr Steger.
Guten Tag.
Wir haben es eben im Beitrag gehört, Politisches ist schwergängiger, Buntes hingegen macht Quote, würde man im Fernsehen sagen. Welchen Anspruch kann denn so ein Online-Lokalangebot überhaupt erfüllen?
Im Prinzip keinen anderen als auch ein anderes Nachrichtenportal von überregionalen Rang erfüllt, letztendlich abzudecken, was an Nachrichten relevant ist für den Raum und ebenso wie bei Spiegel Online die bunten Angebote besser laufen als zum Beispiel die politischen, ist das auch im lokalen Bereich so.
Also so das schwer seriöse lokale Magazin ist schwer vorstellbar im Netz.
Das ist schwer vorstellbar, weil natürlich zum Lokalen auch immer dazu gehört, dass man zum Beispiel Unfälle dokumentiert, dass man sogenannte Blaulichtmeldungen bringt. Das macht alles diesen Reichtum des Lokalen aus. Aber speziell rein das Politische da zu befördern, ist wahrscheinlich sehr schwer.
Echomünster.de, wir müssen das korrigieren, ist eines der wenigen Online-Portale ohne Printmutter. Es gibt noch einige wenige mehr. Und noch steht aber echomünster.de wirtschaftlich nicht auf eigenen Füßen. Hat denn so etwas überhaupt eine Perspektive?
Das wird sich mit der Zeit entscheiden. Momentan sieht es so aus, dass im Netz nur Angebote funktionieren, die halt gratis sind und die werbefinanziert werden müssen. Das heißt, die Portale müssen Anzeigen generieren, müssen Anzeigenkunden gewinnen. Und wie Herr Haller auch schon sagte in dem O-Ton, es ist halt sehr schwierig und es dauert sehr lange, da genug Anzeigen zu finden, um das auf Dauer rein über Werbung zu finanzieren. Es gibt aber Versuche in dieser Richtung, zum Beispiel aus Trier gibt es ein Online-Magazin, das nennt sich 16vor.de. Die arbeiten seit einem halben Jahr und versuchen halt, ohne dass sie ein Printprodukt anbieten, also als reines Online-Portal Lokaljournalismus zu betreiben und haben bis jetzt sehr gute Zuwachsraten und schaffen es zwar noch nicht davon zu leben, aber immerhin schon einige freie Mitarbeiter zu beschäftigen und sind auf einem guten Weg.
Finanzieren sich auch über Werbung, oder?
Rein über Werbung, ja.
Wie ist denn das perspektivisch vorstellbar? Nur als Mix aus Online und Print oder vielleicht auch nur als Online-Angebot?
Zum Beispiel 16vor ist ein reines Online-Angebot. Es gibt einige wenige andere, die es auch als reines Online-Angebot versuchen. Zum Beispiel osthessennews.de, ein regionales Nachrichtenportal, oder aber auch die Ebersberger Nachrichten, die ja wirklich als kleine Regionalzeitung rein online vertreten sind. Im Prinzip sind das Versuche, Lokaljournalismus zu machen und ohne, dass man jetzt die Kosten verursacht, die der Print mit sich bringt. Also letztendlich ist das Internet einfach viel kostengünstiger zu betreiben als ein Printmagazin. Hm.
Noch sind das zarte Pflänzchen. Die Online-Angebote haben wir gehört, aber um die Regionalpresse an sich ist es ja in Deutschland nicht so gut bestellt insgesamt. Es gibt einen Auflagenverlust der Regionalzeitungen, einen Reichweitenschwund. Die Anzeigenverluste in den letzten 6 Jahren lagen bei 12%. Und Michael Haller, den wir vorhin schon mal im Beitrag gehört haben, der ist Medienwissenschaftler an der Universität Leipzig und der hat für diesen Einbruch folgende Deutung.
Eine mögliche Deutung dafür, die ist halt brutal. Die deutsche Regionalpresse ist nicht gut gemacht. Viele Regionalteile sind einfach schlicht langweilig und Lichtjahre entfernt von der Lebenswelt und Wirklichkeit ihrer Leser. Und die Leser bestrafen dafür die Zeitung, wenn sie nicht mehr lesen.
Ja, nun könnte man hoffen, vielleicht gehen sie wenigstens ins Netz und lesen dort. Aber was fehlt denn der deutschen Lokalpresse? Was wollen die User, was wollen denn die Leser, was sie nicht bekommen?
Vor allen Dingen sind hier die jungen Leser gemeint. Die jungen Leser wenden sich nicht mehr der Zeitung als Printprodukt zu, sondern sind vor allem stark im Netz vertreten und suchen natürlich Zusammenhänge und Informationen über ihre Lebenswelt. Und die tauchen in den allerwenigsten Regional- und Lokalteilen auf. Deswegen ist es Pflicht und Aufgabe der Zeitung, hier Ansätze zu schaffen, eine Vernetzung zwischen ihrem Printprodukt und dem Online-Produkt zu schaffen, wo relevante Inhalte auch gerade für junge Leser wieder auftauchen und vor allen Dingen, wo auch Interaktionsmöglichkeiten bestehen. Also das heißt, wo die Leser sich selber einbringen können, wo sie selber Communities bilden, wo sie auch Serviceangebote für lokale Veranstaltungen nutzen können. Und da ist noch viel zu tun.
Warum wird das nicht gemacht? Sieht man das nicht oder sind die Redakteure zu alt oder was ist der Grund?
Es ist einfach, man hat da so ein bisschen den Zug der Zeit verschlafen. In den Vereinigten Staaten ist es wesentlich früher mit dieser Entwicklung losgegangen, dass man gesehen hat, man muss sozusagen auch als Zeitungsverlag aktiv ins Internet gehen, weil dort die Anzeigen hinwandern, weil dort auch die Leser verstärkt zu finden sind. Hier in Deutschland haben sich die Regionalzeitungen zu lange ausgeruht, haben jetzt begriffen, dass sie da aktiv werden müssen, dass die einzigen Zuwachsraten, die sie momentan noch haben können, im Netz sind. Sie hatten ja auch schon erwähnt, der Westen.de von der WAZ. Jetzt werden größere Anstrengungen unternommen, um hier auch Portale zu schaffen, um wieder neue Leser mit ins Boot zu holen. Und da ist aber noch sehr viel Nachholbedarf, vor allen Dingen was auch die Funktionalitäten der Websites angeht. Also sprich, lokale Videos sind momentan im Kommen, müssen aber noch verstärkt werden. Mitmachinhalte wie Blogs, wie Communities, lokale Services, Veranstaltungskalender. Die ganzen Vereine können im Netz doch auf der Website der Zeitung vertreten sein. Hier ist sozusagen noch extrem viel Nachholbedarf. Und das haben aber die Verleger auch eingesehen und sind da jetzt momentan richtig aktiv geworden.
Schauen wir nochmal ganz, ganz kurz in die USA, weil Sie es auch gerade erwähnt haben. Dort sind ja viele Lokalausgaben nur noch online präsent, anders als bei uns. Wie funktioniert denn dann dort das? Wie machen die das, dass das läuft?
Einerseits der sogenannte Bürgerjournalismus. Also es werden ganz stark die Leser mit eingebunden. Sie sollen lokale Videos reinstellen. Es wird alles dokumentiert. Dann gibt es eine Reihe von Blogs. Also es gibt eine Untersuchung von 2006. Damals waren schon in den Vereinigten Staaten von den 100 größten Zeitungen 80% mit Blogs im Netz vertreten. Reporter-Blogs, die dann auch kommentiert werden können von den Lesern. Es ist halt ganz wichtig, den Lesern auch die Möglichkeit zu geben, zu partizipieren und letztendlich sofort ihre Meinung zu einem bestimmten Artikel zu sagen und dann auch wieder ein Feedback von dem Redakteur zu bekommen. Also zu sagen, dass dieses Netzwerk da entsteht, und das ist in den USA schon weiter fortgeschritten, als es hier in Deutschland ist.
Vielen Dank, Jan Steger vom Projekt Drehscheibe, das guten Lokaljournalismus fördern möchte und zu finden im Netz unter drehscheibe.org. In den USA hat das Internet ohnehin eine andere Bedeutung als etwa bei uns. Dort äußern sich wesentlich mehr auch prominente Menschen in Blogs, die einfach einen hohen Stellenwert dort haben. Auch in der Politik sind Blogs viel meinungsbildender als in Deutschland. Das wird gerade dann besonders deutlich, wenn, wie in der nächsten Woche, der Kampf zur Präsidentschaftswahl in die entscheidende Phase geht. Blogs spielen eine große Rolle beim Eintreiben von Wahlkampfspenden für die Kandidaten. Communities bringen die Parteien auf Kurs, indem sie bestimmte Themen aufgreifen. Und Blogger sind sogar wichtig genug, dass man sie zu Wahlkampfkongressen einlädt oder bei Fernsehdebatten direkt in die Sendung schaltet. Zwar haben die Blogger aus dem Cyberspace den Journalisten der angesehenen Printmedien, wie von vielen Experten bereits vor 10 Jahren vorausgesagt, noch nicht den Rang abgelaufen. Doch sie holen auf, und zwar mächtig. Internet und Blogosphäre kontra etablierte Medien. Das ist eine Debatte, die nun endlich auch in Deutschland begonnen hat. Zum Stand der Dinge ein Bericht von Maren Balko.
Ich bin der absoluten Überzeugung, gedruckte Papierzeitungen, Informationen auf totem Holz, die sterben mit den Leuten, die daran gewöhnt sind.
Die Existenz der Zeitung ist nicht etwa etwas, was jetzt sozusagen zeitlich überholt ist, sondern es ist eine Form des Denkens und Schreibens, die für eine moderne Gesellschaft weiterhin konstitutiv bleiben wird.
Ich habe allerdings auch manchmal den Eindruck, dass viele, die in der Print-Chefredaktion sitzen, von diesen Dingen einfach überhaupt keine Ahnung haben.
Noch ist jede neue Technik der Verbreitung von Information und Meinung als Durchbruch zur vollkommenen Demokratie gefeiert worden. Alpha-Blogger gegen Elite-Journalisten. Beide vertreten Extrempositionen, schwingen die große Keule gegen den vermeintlichen Gegner. Das Web, die Intelligenz der vielen, in Bausch und Bogen zu verdammen, sei aber genauso dumm, wie zu meinen, die neuen Weblogs sind ein Allheilmittel und veränderten die undemokratische Welt in 2 Jahren. So sieht es Matthias Spielkamp, freier Autor und Journalist.
Dass jetzt die Blogger eine Gefahr für Mainstream-Medien sind, weil der Journalismus, der in Blogs gemacht wird, diese Mainstream-Medien überflüssig macht, das denke ich nicht. Aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass sehr, sehr viele schlaue Menschen fundamental wichtige Dinge zu sagen haben, selber bloggen. Da gebe ich zu, dass das in Deutschland noch wesentlich seltener der Fall ist als zum Beispiel in den USA.
Spielkamps Spezialgebiet ist das Urheberrecht im Internet. Dazu hat er ein Standardwerk verfasst, in Buchform. Ansonsten ist Spielkamp, so nennt er es selbst, besonders webaffin. Blogs zu lesen, darauf kann er in seiner Arbeit nicht verzichten.
Ich vergleiche das aber jetzt zum Beispiel mal mit 2 Blogs, die ich selber lese, aus dem amerikanischen Raum oder aus dem englischsprachigen Raum. Das eine ist von einem Kanadier, der heißt Michael Geist, und das andere ist von einem Amerikaner, der heißt Lawrence Lessig. Das sind beides Leute, die in der Urheberrechtsdebatte eine wahnsinnig wichtige Stimme haben. Und die beiden bloggen. Und wenn man nicht liest, was die beiden bloggen, dann hat man einen Teil der Diskussion einfach verpasst.
Die Debatte Blogger gegen Journalismus hat es vor 10 Jahren wohl auch in den USA gegeben. Im Mutterland des Cyberspace hat man sie schnell begraben, denn sie führte zu nichts. Mittlerweile sind in den Vereinigten Staaten tausende Blogger auf der Bildfläche erschienen und nehmen auf Politik und Medien massiv Einfluss.
Es gibt einige Beispiele, in denen Blogs eine große Wirkung entfaltet haben. Es gibt 2, 3 amerikanische Beispiele, inzwischen wahrscheinlich sogar mehr, in denen etwa jemand in einer Fernsehsendung eine Behauptung aufgestellt hat. Das war diese Geschichte um Dan Rather bei CBS.
In seiner Sendung 60 Minutes präsentierte Rather Dokumente, die belegen sollten, dass George W. Bush in seiner Zeit bei der Nationalgarde Befehle missachtet und Druck auf seine Vorgesetzten ausgeübt hätte, um sich Vorteile zu verschaffen. Eine Blogger-Community hat in kurzer Zeit nachgewiesen, die Dokumente bei CBS waren gefälscht.
Dann musste tatsächlich dieser sehr, sehr angesehene Moderator irgendwann seinen Hut nehmen, und die mussten eben auch eine Richtigstellung veröffentlichen in ihrer Sendung. Das ist natürlich eine Riesenpleite. Und da kann man schon sagen, dass, wenn es die Weblogs nicht gegeben hätte, das sehr schwer gewesen wäre, eine solche Verbündung von Interessen herzustellen, die alle nach dem gleichen Thema recherchieren und dann tatsächlich auch auf die Art und Weise zum Erfolg kommen. Das ist das, was man klassischerweise eine Gegenöffentlichkeit nennt.
Das Potenzial der Weblogs machen sich in den USA auch die politischen Parteien längst zunutze.
In den USA hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Sehr viel mehr Menschen nutzen das Web und lesen auch da. Die Geschichte mit Howard Dean ist die, dass der schon beim vorangegangenen Wahlkampf sehr gut verstanden hat, sich das Web zunutze zu machen. Das heißt, er hat so eine Plattform gegründet, die sehr wichtig geworden ist und bei der einfach sehr viele Menschen mitgemacht haben. Und er hat über diese Plattform sogar dann auch sehr viel Geld eingeworben.
Bertolt Brecht ist in der Debatte oft zitiert worden. Vor mehr als 80 Jahren schrieb er über den Radioapparat, es sei das denkbar großartigste Kommunikationsmittel des öffentlichen Lebens. Wenn es nur verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Genau das macht das Internet nun möglich. In Deutschland schläft dieses öffentliche Leben noch, beziehungsweise es dämmert über einzelnen Websites und Leseangeboten, ohne sich selbst in den Diskurs einzuschalten. Eine vergebene Chance, wie Matthias Spielkamp meint.
Wenn ich mir zum Beispiel politische Debatten ansehe, da gibt es viele Leute, die sehr interessante Sachen beizutragen hätten. Ich denke da tatsächlich gerade an Juristen, obwohl die ja immer als sehr langweilige Zeitgenossen wahrgenommen werden. Aber wenn wichtige Akademiker in Deutschland einen Blog hätten, sagen wir mal Verfassungsjuristen, Arbeitsrechtler und dergleichen, was die zu der ganzen Debatte über den Sozialstaat, Medien- und Pressefreiheit, über solche Urteile wie dieses Esra-Urteil des Bundesverfassungsgerichts beizutragen hätten, das würde ich schon sehr, sehr spannend finden. Es machen nur leider zu wenige.
Der Journalist und Internet-Experte Matthias Spielkamp in einem Beitrag von Maren Balko. Und Sie sind eingeladen, mitzudebattieren unter www.breitband-online.de.
Breitband Netzmusik.
Teil 1 der Netzmusik von und mit Martin Riesel.
Es sollen damit gerade regionale Musiker und Strukturen gefördert, neue lokale Helden geboren werden. In der Netzmusik geht's heute um Local Heroes, den seit 18 Jahren etablierten bundesweiten Wettbewerb für Nachwuchsbands. 1500 davon haben im vergangenen Jahr zunächst an 200 regionalen Contests teilgenommen. Viele lokale Clubs, Veranstalter und nicht zuletzt Medien wie Lokalzeitung oder Bürgerfunk machen dann die Basisarbeit in den Regionen, bevor in den einzelnen Bundesländern Finalisten aus 13 Landesentscheiden ermittelt und schließlich zum Local Heroes Finale geschickt werden. Sieger 2007 sind Oatville aus dem niedersächsischen Stade. Und das sicher zu Recht. Ihre ganz eigene Mischung aus Emo und Pop, Progressivrock und Hardcore mit Sinti, die kommt auch live mit wirklich erstaunlicher Professionalität rüber. Ihr Motto, sich in den Rausch spielen, weil man es für sich macht. Das hat auch Jury und Publikum angesteckt. Verdient auch der Preis für den besten Local Heroes Einzelmusiker an Schlagzeuger Sascha Gotthard. Hier sind die vier. Oatville mit Liberate the Lexicographer.
Runaway kind, known to you.
Liberate the Lexicographer war das von Oatville, den Siegern des diesjährigen Local Heroes Bandwettbewerbs. Alle Links und die Playlist zur Netzmusik finden Sie auch unter breitband-online.de.
Breitband, Medien und Meinungen. Daten, Mut und Ungehorsam. Bundespräsident Horst Köhler hat das umstrittene Gesetz zur Telekommunikationsüberwachung unterzeichnet. Damit ist der Weg frei. Ab 1. Januar werden Telefonverbindungsdaten verdachtsunabhängig gespeichert. Wer hat wann, wie lange und mit wem gesprochen? Bei Handygesprächen wird zusätzlich der Standort der Teilnehmer protokolliert. Internetprovider müssen die Daten ihrer Kunden erst nach einer Übergangszeit von 12 Monaten speichern. Auf sämtliche Informationen können Polizei, Staatsanwaltschaft und Geheimdienste künftig per Richterbeschluss zugreifen. Frank Rosengart vom Chaos Computer Club fordert aus diesem Anlass in der Taz mehr Mut zu zivilem Ungehorsam und ruft zu radikaleren Formen des Protestes gegen die Gefährdung des Datenschutzes auf. Als konkretes Beispiel nannte er die neuen Reisepässe. Der Chip mit den gespeicherten Fingerabdrücken, so Rosengart, lasse sich in der Mikrowelle zerstören. Mit Providern gegen Raubkopierer. Die europäische Musikindustrie will Internetprovider in den Kampf gegen Raubkopierer einbeziehen. Der Internationale Verband der Phonographischen Wirtschaft hat seine Forderungen in einem Brief an die Mitglieder des EU-Parlaments zusammengestellt. Die Provider sollten verpflichtet werden, den Datenverkehr ihrer Kunden auf urheberrechtlich geschützte Inhalte zu überprüfen. Darüber hinaus müssten die Internetanbieter File-Sharing-Protokolle sperren und Webseiten wie The Pirate Bay oder Torrent Spy blockieren. Laut Spiegel Online stoßen diese Vorschläge unter den EU-Abgeordneten durchaus auf Interesse. Der Kulturausschuss des Parlamentes wolle Ende Januar entscheiden, ob er sich die Vorschläge der Branchenvertreter zu eigen machen werde. Google jetzt auch im Handy. Der japanische Mobilfunkbetreiber NTT Docomo wird die Suchfunktion von Google in seine tragbaren Telefone integrieren. Google will mit dieser Zusammenarbeit offenbar zunächst einmal seine Position auf dem japanischen Markt stärken. Dort liegt der US-Konzern bisher nur an zweiter Stelle hinter seinem Konkurrenten Yahoo. Google bemüht sich jedoch auch in den Vereinigten Staaten um eine aktive Rolle im Mobilfunkgeschäft und bewirbt sich dort derzeit um eine neue Handylizenz. Branchenbeobachter gehen jedoch davon aus, dass Google nur aus strategischen Gründen zur Auktion antritt, um anschließend wie in Japan eine Allianz mit einem der etablierten Anbieter einzugehen. Analysten des Finanzunternehmens Citigroup haben es bereits durchgerechnet. Sollte sich die Google-Suche im Handynetz durchsetzen, könne der Weltmarktführer bis zu 3,3 Milliarden neue Kunden gewinnen und seinen Umsatz damit um jährlich 700 Millionen Dollar steigern.
Medien und Meinungen, zusammengestellt von Kolja Mensing.
Breitband Besprechung.
Am Donnerstag dieser Woche startete die 24. Jahrestagung des Chaos Computer Clubs, eines Vereins, zu dem sich deutsche Hacker bereits vor über 25 Jahren zusammengeschlossen haben, um sich über ihre Aktivitäten und neuesten Hacker-Erfolge auszutauschen. Eleni Klotzikas war für uns am Eröffnungstag der Jahrestagung dabei. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das ein Massenevent?
Der Andrang war enorm. Also die Schlange vor dem Eingang des Berliner Kongresszentrums am Alexanderplatz reichte bis hin zur Straße. Der große Saal, auch in dem die Eröffnungsveranstaltung dann stattfand, war bis auf den letzten Platz gefüllt und die Leute standen sogar oder saßen auf dem Boden oder auf den Stufen, die meisten mit ihren selbst mitgebrachten Laptops in der Hand oder auf dem Schoß. Und viele Besucher sind auch weit angereist aus den verschiedensten Städten Deutschlands, einige sogar extra aus dem Ausland, aus Schweden, England und Japan.
Im letzten Jahr gab es ja mit 4.000 Teilnehmern einen Besucherrekord. Auch in diesem Jahr waren offenbar oder sind offenbar auch noch Massen dort. Was zieht denn die Leute in Scharen nach Berlin?
Gründe, so wurde mir gesagt, gibt es viele. Es sind ja auch nicht nur die über 2.500 Mitglieder des Chaos Computer Clubs zum Jahrestreffen nach Berlin gepilgert, sondern auch viele technikbegeisterte Jugendliche. Bei vielen steht der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. Sie wollen sich mit Gleichgesinnten treffen, sich austauschen, voneinander lernen und Spaß haben. Also es wird auch viel gebastelt, geschraubt, ausprobiert. Hier ein paar Eindrücke von Konferenzteilnehmern.
Also viele von der Software, die hier geschrieben wird, hätte auch einen hohen kommerziellen Wert, aber das wird hier auch einfach als freie Software getauscht.
Ja, viel mehr andere Technik interessierte Leute. Das ist ja auch der Austausch, der hier im Vordergrund steht und nicht nur das stumpfe Sitzen vom Computer, auch diese Gruppenkultur.
Ja, also diese Atmosphäre einfach, die ist einfach super.
Dann ist es auch zum anderen das gigantische Konferenzprogramm, das für den großen Andrang sorgt. In 4 Tagen laufen über 100 Vorträge, Workshops und Diskussionsveranstaltungen, oft bis Mitternacht. Über die Ausrichtung des Programms habe ich mit Frank Rosengart, dem Pressesprecher vom Chaos Computer Club, gesprochen.
Also einen richtigen Schwerpunkt gibt es nicht. Es ist immer ein breites Sammelsurium von einerseits sehr technischen Vorträgen, wo es dann wirklich ins Detail geht, zum Beispiel über die Schwachstellen von kryptografischen Algorithmen. Das sind Verschlüsselungsverfahren, vereinfacht gesagt. Und die Frage ist, wie sicher sind die? Kann man sie noch lange benutzen oder werden sie möglicherweise in den nächsten 2 Jahren geknackt werden? Ein weiterer großer Themenbereich sind die, sag ich mal, sozialen und politischen Nebenwirkungen von neuen Technologien. Vor allem, wenn wir an biometrische Reisepässe denken, an die Vorratsdatenspeicherung, die beschlossen worden ist, die ganzen neuen Sicherheitsgesetze, die in Deutschland verabschiedet werden, die haben irgendwie auch alle was mit Computer, Internet und Netz zu tun und deswegen sind sie bei uns auch Thema.
Stichwort Vorratsdatenspeicherung, sämtliche Verbindungsdaten aus der Telefon- und Internetnutzung in Deutschland werden ja ab dem kommenden Jahr ein halbes Jahr lang auf Vorrat gespeichert. Wie wird denn das auf dem Kongress diskutiert?
Es ist natürlich eine massive Ablehnung gegen diese Datenvorratsspeicherung zu spüren. Auf den Panels und auch auf den Gängen werden zum Beispiel T-Shirts mit Protestslogans verkauft. Die große Angst, so mein Empfinden, geht um, dass diese in Zukunft gespeicherten Datenspuren im Netz nicht nur allein verwendet werden, um Terrorismusverdächtige aufzuspüren, sondern dass es nun auch den Hackern an den Kragen geht. Dass zum Beispiel auch kleinere Vergehen im Netz, wie zum Beispiel die Verletzung des Copyrights durch illegalen Austausch und Vervielfältigung von Musik geahndet wird oder zum Beispiel auch größere Hacks, illegale Zugriffe auf Computersysteme von Unternehmen oder Institutionen nun besser verfolgt werden können.
Der Kongress geht ja noch bis Sonntag spät in die Nacht hinein. Was erwartet denn die Besucher heute Abend bzw. am Sonntag auf dem Kongress? Lohnt sich da nochmal hinzugehen?
Also worauf sich viele Hacker, mit denen ich geredet habe, besonders freuen, ist zum Beispiel der Vortrag am Sonntag, wie man die PlayStation Portable von Sony knacken kann. Wie man zum Beispiel mit diesem Gerät, das ja vom Hersteller als reine Spielkonsole konzipiert ist, auch andere Sachen machen kann, wie zum Beispiel E-Mails schreiben, im Web surfen oder Videos anschauen. Dann gibt es heute Abend noch einen Vortrag über Angriffe auf Zahlungskarten. Da haben ein paar Leute Sicherheitslücken bei der Zahlung mit EC-Karten entdeckt und herausgefunden, wie man in diese Zahlungssysteme eingreifen kann und EC-Karten doppelt belasten kann.
Und wie wird das vom Chaos Computer Club bewertet, dass da einige Hacker offenbar mit diesem Wissen Missbrauch betreiben?
Genau diese Frage habe ich auch Frank Riege gestellt, der nicht nur Mitglied im CCC ist, kurz für Chaos Computer Club, sondern auch organisatorisch am Kongress mitwirkt. Er versicherte mir, dass bei solchen Vorträgen es nicht darum ginge, Chaos zu stiften, sondern eher Chaos zu verhindern.
Wir sind ja die Guten, was halt bedeutet, dass wenn wir solche Sachen finden, dann sagen wir den Herstellern bzw. den Systembetreibern halt auch schon Bescheid, wo die Probleme liegen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir diese Sachen im Geheimen machen und dann losgehen und irgendwie mal Geld abheben, sondern da geht es halt primär darum, aufmerksam zu machen auf Sicherheitslücken.
Das war Eleni Klotzikas. Sie berichtete von der 24. Jahrestagung des Chaos Computer Clubs in Berlin. Der läuft noch bis Sonntag. Vielen Dank.
Breitband, Netzmusik.
Von und mit Martin Riesel.
Thema auch im zweiten Teil der Netzmusik ist Local Heroes. Das Finale des bundesweiten Bandwettbewerbs, das ist im November in Magdeburg über die Bühne gegangen. Und nicht nur, weil sie Lokalmatadoren und da in Sachsen-Anhalt Landessieger waren, 2. Platz für Counterfeit. Someone about you, and if they hit this boy right into the bed, oh, it's In der Netzmusik beim Deutschlandradio Kultur war das Foreign Symphony von Counterfeit. Die vier aus Salzwedel haben den zweiten Platz geholt bei Local Heroes 2007, dem bundesweiten Wettbewerb für Nachwuchsbands. Alle Sieger, alle Titel finden Sie in den Links unter breitband-online.de. Wie kommt man nun als Band überhaupt so weit? Counterfeit sind schon früh zu überregionalen Größen aufgestiegen, natürlich nicht ohne Hilfe verschiedenster lokaler Medien. Bürger- oder College-Radio spielen dabei eine Rolle und neben dem Lokalblatt auch Szenemagazine und Schülerzeitungen. Nur so kriegt man auch eine breite Fanbasis in der Heimat und darüber hinaus. Und so haben Counterfeit schließlich den Publikumspreis beim Local Heroes Finale gewonnen und sind trotzdem fair zur Konkurrenz geblieben. Demian, das war die geilste Band des Abends, das meinten die Zweit über die Drittplatzierten. Auch das Trio aus Berlin versucht sich noch ganz ohne Label, aber natürlich mit eigener Homepage und MySpace-Seite an ihrer ziemlich gelungenen Variante von angesagtem Emo-Rock. Demian mit The Best I Know.
The Best I Know von Demian.
Breitband Porträt.
Die Zahl 99 ist eine Marke. Es ist eine Zahl, die keinen Muslim kalt lässt. Denn der zentrale Topos des Islam sind die 99 Eigenschaften Gottes. So hat dann auch Naif al-Mutawa seiner Comicserie bewusst den Titel Die 99 gegeben. Der Comic ist quasi ein islamischer Gegenentwurf zu X-Men, Superman und Spider-Man. Er soll den Lesern aller Altersgruppen die Werte und den Ethos des Islam näher bringen. Eine Idee, die aufzugehen scheint, denn die Comic-Serie verbreitet sich mit großem Erfolg in arabischen und islamischen Ländern. Esther Saub hat den Erfinder von Die 99, Naif al-Mutawa, getroffen.
Wir schreiben das Jahr 1258. Die Mongolen erobern Bagdad und bedrohen nicht nur seine Bewohner, sondern auch deren Kultur. Dar al-Hikma, die größte Bibliothek der damaligen Zeit, wird bald völlig zerstört sein. Doch in letzter Minute gelingt es dem Abbasiden-Kalifen und seinen Gelehrten, die Weisheit der Abertausend Bücher in 99 Edelsteinen zu bewahren und die Steine aus der Stadt zu schmuggeln. Nach dieser halb historischen, halb fiktiven Einleitung beginnt die Suche nach den 99 Steinen der Weisheit, die in alle Welt verstreut wurden, genau wie der Islam. Eine Anspielung, aber nicht mehr, sagt der Erfinder des Comics Naif Mutawa. Wir sagen nicht, ob unsere Figuren Moslems sind oder nicht, denn letztendlich geht es uns um eine universale Sicht der Dinge. Manche Frauen tragen ein Kopftuch, ist das islamisch? Wissen Sie was, Nonnen tragen ein Kopftuch, manche religiöse Jüdinnen tun es oder tragen stattdessen eine Perücke. Ist das also islamisch oder vielleicht einfach ein Teil der Kultur, der Menschlichkeit? Ja, wir nehmen Elemente aus der islamischen Kultur, aber nichts davon soll eine Figur als Moslem oder Nicht-Moslem identifizieren. Wir halten uns fern von der Religion. Dr. Mutawa ist Psychologe. Er hat Folteropfer und ehemalige Kriegsgefangene in Kuwait behandelt, bevor er Kinderbücher zu schreiben begann und schließlich den Comicverlag Tashkil gründete. Hier erscheinen The 99, eine fortlaufende Serie bunter Hefte, die sich äußerlich nicht von westlichen Comics unterscheiden. Kein Wunder. Der Zeichner ist Ire, der Autor Amerikaner. Und ihr Produkt verkauft sich in Kuwait und den Arabischen Emiraten bereits genauso gut wie Spider-Man.
In The 99 we're going for two different markets, if you will.
Wir wenden uns an zwei verschiedene Märkte. Auf lokaler Ebene sagen wir, hey, Islam kann Spaß machen. Islam kann die Quelle für eine Menge positiver Bilder sein. Dies ist eine Möglichkeit, es zu tun, aber es gibt eine Million anderer. Such dir eine aus. Aber du musst dich entscheiden. Warte nicht auf jemanden, der dir sagt, was der Islam ist. Es ist deine Entscheidung. Für die westliche Welt ist es das Gleiche. Die Probleme in diesem Teil der Welt kommen nicht vom Koran oder dem Islam. Das Problem ist der Leser des Buches, nicht das Buch selbst. Naif Mutawa hat ein alter Ego im Comic, Dr. Ramzi, der sein Leben der Suche nach den Steinen des Lichts widmet. Seine Helfer sind 99 Helden aus 99 Ländern. Jabbar, der Mutige, ist ein Muskelprotz. Bari, der Heiler, ein schmächtiger Junge aus Afrika. Sura ist eine attraktive Dame, die immer und überall Ordnung sucht, und Nura kann erkennen, ob ihr Gegenüber die Wahrheit sagt. Jeder von ihnen hat die Eigenschaft eines der Lichtsteine aufgenommen und jeder hat sich vorgenommen, die Welt zu retten.
This is something that's fun,
die Geschichte macht Spaß und ist gleichzeitig unbedenklich. Bei The 99 geht es nicht um Beziehungen. Es gibt keinen Alkohol, keinen Sex, keine Drogen, keine Waffen. Wir predigen nicht, dass man diese Dinge nicht benutzen soll. Wir lassen sie einfach weg. Auf Buchmessen, im Internet und auf Release-Partys bietet Mutawa sein Comic an, wahlweise auf Englisch oder Arabisch. Seit kurzem lesen auch die Jugendlichen im streng muslimischen Indonesien The 99. Nächstes Ziel sind die USA, Malaysia, die Türkei und Frankreich. Mutawas Traum ist es, dass künftige Generationen mit seinen Geschichten aufwachsen und verstehen, dass der Unterschied zwischen den Menschen eigentlich gar nicht so groß ist. Ich hoffe bei Gott, dass Millionen Menschen aufstehen und sagen, dies ist mein Beitrag zum Islam. Wir haben genug von den Beiträgen derer, die von sich behaupten, sie würden den Islam repräsentieren.
Ein Beitrag von Esther Saub.
Breitband. Blockspiel.
Es geht um den, wie es scheint, endlosen Militäreinsatz in Afghanistan, den unerbittlichen Kampf gegen den Terror, gegen einen oft unsichtbaren Feind. Leolo, der Autor von Onkel Sam Teil 2, unserem Blockspiel der Woche, hat Versatzstücke aus Nachrichten und O-Töne aus Filmen zu einer Collage montiert. Nach dem ersten Teil von Onkel Sam, der begeistert von der Community aufgenommen wurde, gibt es also eine Fortsetzung von George W. Bushs Western-Epos durchs Wild Afghanistan, wie es sich zum Beispiel Serval auf unserer Internetseite gewünscht hatte. Die komplette Onkel Sam-Collage ist übrigens 18 Minuten lang und Leolo hat versprochen, noch zwei Teile hochzuladen. Aber hier erst einmal ein Ausschnitt aus Teil 2.
Thank you. Good night. And God bless America.
Macht ihn fertig!
Frauen und Kinder auf ihren Ponys.
Auf der Flucht vor möglichen Angriffen der USA.
US-Präsident Bush will die Entsendung von Kampfjets, Bombern und Begleitmaschinen.
Aber erst müssen wir die Dinger hier haben.
Wäre ich nur nicht zur Armee gegangen.
Bin Laden.
Laden sagte, Staatschefs, die die USA unterstützen, seien Ungläubige und Verräter.
Wo steckst du, Bastard?
Er lebt als Gast der Taliban in Afghanistan.
Dem Mann gebührt der Galgen.
Ich weiß jetzt, wo er steckt.
Die Taliban verweigern bislang eine Auslieferung Bin Ladens.
Und wenn ich ihm anständige Behandlung bei uns zusichere?
Bin Laden befinde sich in Sicherheit und sei wohl auf.
Dort fühlst du dich wohl, dort gehörst du hin.
Und dann begann es.
Auch mit militärischen Mitteln.
Schaffen Sie sich lieber einen Colt an.
Wir dürfen Sie einfach nicht entkommen lassen.
Ich suche mir gleich ein paar Männer zusammen.
Verteidigungsminister Rumsfeld bat Präsident Bush um die Einberufung mehrerer tausend Reservisten.
Na komm, solange du in dieser Uniform steckst, hast du noch nie eine solche Chance gehabt.
Wir werden es der Welt zeigen.
Mit Geld, Stinger-Raketen und Soldaten.
Er wird erstaunt sein.
Bush erklärte,
die Soldaten bekämen alles, was sie benötigten, um den weltweiten Terror zu besiegen.
Das Unternehmen ist sehr wichtig. Und sehr gefährlich. Ich brauche Freiwillige.
Jeder Amerikaner hat das Recht, dahin zu gehen, wohin er will.
Ich nehme ihn mir vor.
Aber nehmen Sie genug Männer mit, damit die Sache klappt.
Die Taliban-Regierung drohte mit Rache, wenn es zu Vergeltungsschlägen kommen sollte.
Es ist bitterer Ernst,
hieß es in Washington.
Bei den geplanten Militärschlägen solle die Zivilbevölkerung so weit wie möglich geschont werden.
Weil es sonst in der ganzen islamischen Welt Ärger geben werde.
Der kommt nicht von selber raus.
Aber ein Mann, dem er vertraut, könnte ihn dazu überreden.
Ein Karabiner in seinem Rücken würde noch besser wirken,
sagte Bush in Washington.
Der Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan rückt näher.
Wäre ich nur nicht zur Armee gegangen.
Also los geht's schon.
Gezielte militärische Schläge seien im Kampf gegen den internationalen Terrorismus notwendig.
In Kabul kam es zu Hamsterkäufen.
Tonight, a CNN special report. America's new war.
Wir wollen nur tun, was recht ist. Sie aufhängen.
Bush sagte,
da ist noch eine alte Rechnung offen.
Die Bleichgesichter lassen ihre Soldaten niemals allein in dieses Gebiet reiten.
Die USA hätten spezielle Truppenteile in diesem Umfang angefordert.
Pack die Gewehre auf die Pferde. Wir reiten gleich los.
Jetzt sind wir an der Reihe.
Die Jungs werden alles tun.
Mit einem kurzen Feldzug
nach Afghanistan.
Jetzt wird gezahlt.
George Bush
sprach von einer gefährlichen Phase, bei der es auf amerikanischer Seite Tote geben könnte.
Für mich sind sie ganz einfach noch Kinder.
Sie werden als Männer zurückkommen.
Leolo alias Matthias Löwy ist jetzt am Telefon. Hallo nach München.
Ja, hallo.
Hallo. Sie haben ja unheimlich viele Einzelteile zusammengetragen. War das nicht eine Wahnsinnsarbeit?
Das war viel Arbeit, ja. Und es hat aber wahnsinnig Spaß gemacht.
Wie lange haben Sie da dran gesessen? Das gesamte Stück dauert ja 18 Minuten.
Das hat bestimmt 2-3 Monate gedauert. Mhm. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Also da habe ich mir Zeit genommen, weil es mir eben Spaß gemacht hat. Ich habe dann wieder mal nach Filmen geguckt, wo dann eventuell was drin sein könnte, was ich verwenden kann. Ich wusste eigentlich genau, was ich wollte. Und habe halt immer so, mal so geguckt irgendwie. Die Medien haben ja genug hergegeben. Es wurde ja ständig berichtet über diesen Umstand, eben, dass eben der Überfall bevorsteht. Naja, und habe dann einiges rausgefischt und habe das montiert und das hat mir halt große Freude gemacht.
Dadurch haben Sie auch zwangsläufig so ein bisschen studiert, wie die Medien den Krieg in Afghanistan zum Beispiel widerspiegeln. Wie bewerten Sie das dann, wie die Medien mit dem Krieg umgehen?
Naja, es ist halt gute Quote, schätze ich mal, weil die Leute natürlich interessiert sind, wie es weitergeht. Naja, das ist schon je nach Medium eben eine bestimmte Brille, die da aufgesetzt wird. Auch gar nicht so amerikanisch gesteuert jetzt in dem Fall, weil es den Amerikanern ja völlig entglitten ist, die ganze Geschichte, und dann sind sie in diesen Krieg reingerasselt, irgendwie, der immer noch nicht zu Ende ist. Auch in Afghanistan wird es ja gerade wieder schlimmer. Darum dafür lade ich auch den Onkel Sam mal hoch. Leider gibt es ja nur in kleinen Teilen, irgendwie wegen der 5-Minuten-Begrenzung. Ja, aber wie Sie haben es vorhin ja angekündigt, es kommen noch 2 Teile.
Wann kommen die denn?
Die kommen so im Wochenabstand in etwa.
Okay, da sind wir sehr gespannt, was wir da als nächstes von Ihnen hören werden. Zunächst erstmal die beiden Teile noch von Onkel Sam und dann was Neues. Vielen Dank, Matthias Löwy nach München.
Ja, bitte sehr. Tschüss.
Und das war Breitband Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Die gesamte Sendung finden Sie natürlich wieder im Netz unter breitband-online.de. Da ist auch Ihre Meinung gefragt. Um 15 Uhr geht's hier im Radio nach den Nachrichten weiter mit der Deutschlandrundfahrt. Und bis dahin verabschieden wir uns mit einem Stück aus der Netzmusik. Dort ging's heute um den Local Heroes Nachwuchswettbewerb. Ziemlich aus den Rahmen gefallen ist da eine Band aus Hamburg mit ihrer Mischung aus Mittelaltermusik. Rockmusik und Metal Rock und hier sind Vogelfrei mit dem Titel Belsazar.
Die Mitternacht zog näher schon, in stiller Ruhe lag Babylon. Oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. König war's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal. Es wurde leichenstill im Saal. Und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschland und schrieb an weißer Wand, Buchstaben von Feuer und schwand. Und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschland und schrieb an weißer Wand, Buchstaben von Feuer und schwand. Der König stier und Blick zerlas. Schafers kalt durch den Raut und saß ganz still, gab keinen Laut. Ja! Die Magier kamen, doch keiner verstand. Zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.